Beim Thema Homeoffice gibt es so viele verschiedene Meinungen wie ausgefallene Züge bei der Deutschen Bahn, also praktisch unendlich viele. Die einen hassen Homeoffice, das sind oft Führungskräfte, die anderen lieben es. Oft sind das Mitarbeiter mit langen Pendlerzeiten.
Tja, und die letzten Jahre haben viele Begehrlichkeiten geweckt, haben aber auch so ein paar Sachen einreißen lassen, was man nicht alles online machen kann. Nur einiges kann man halt doch nicht online machen. Und wie man mit dem Konfliktfall Homeoffice umgeht, darum geht's heute in unserer Folge der Nahbetrachtung.
Mit Kommunikationstrainer und Medientrainer Tom Buschardt.
Und natürlich mit Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh. Wir könnten diesen Podcast vom Homeoffice aus machen. Technisch überhaupt kein Problem. Wir tun es aber nicht. Wir treffen uns in meinem Büro, haben Technik aufgebaut und machen diesen Podcast hier, physisch. Wir sitzen uns gegenüber. Warum machen wir das? Nun, wir werden es Ihnen sagen.
Wir machen das, weil wir den persönlichen Dialog brauchen, weil wir im Dialog in Präsenz zu ganz anderen Ideen kommen und weil wir genau das nutzen, was bei Diskussionen über technische Hilfsmittel wie Zoom verloren geht, nämlich die Fähigkeit des kreativen Denkens, die Fähigkeit, divergente Lösungen zu entwickeln und die Fähigkeit, ganz, ganz, ganz anders auf Probleme zu gucken. Da muss man online echt einen Ritt machen, damit das funktioniert.
Und genau da werden den ersten Hörerinnen und Hörern schon die Nackenhaare hochgegangen sein, als du gesagt hast, man kann über Zoom nicht kreativ denken. Also da möchte ich mich von distanzieren, aber wie kommst du zu diesem Schluss?
Also es ist so, dass die Einschränkungen, die wir einfach durch die Technik haben, die sind ja eigentlich nicht so groß. Man kann sich gegenseitig sehen, man kann Mimik sehen, man kann Gestik sehen, man kann die Stimme hören, man kann miteinander auch in engem Wechsel sprechen. Also eigentlich geht alles wie in den Situationen, in denen man sich gegenüber sitzt.
Aber wir haben natürlich auch, und da müssen wir halt kurz über die 2 Jahre Corona sprechen, haben wir natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass sich sehr viel verändert hat. Wir waren froh, dass wir miteinander kommunizieren konnten, als wir sozusagen in der Einsamkeit saßen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir wieder da raus, beziehungsweise müssen wir überhaupt dort wieder rauskommen? Weil man hat dann schon gemerkt, viele Dienstreisen sind nicht mehr so notwendig. Man hat natürlich auf Seiten der Unternehmensführung auch recht schnell gesehen, da können wir Kosten sparen. Aber wir haben natürlich auch alle die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich persönlich trifft, dass dann natürlich auch links und rechts durchaus nochmal ein zweiter, dritter, vierter Aspekt drin ist, den man online bei diesem, ich würde mal sagen, so einer Walkie-Talkie-Kommunikation, wo man sagt, ich bin dran, ich bin jetzt fertig, jetzt bist du dran, ne, weil es technisch oftmals auch dann anders nicht ertragbar wäre. Da kann man natürlich deutlich mehr mitnehmen, wenn man sich auch mal persönlich trifft.
Es fehlt vor allem der Dialog mit den anderen im Raum. Denn wenn man persönlich zusammensitzt, also eine klassische Meeting-Situation, das sind ja dann die Sachen, die heute oft durch visuelle Meetings ersetzt werden. In diesen Meeting-Situationen sitzt man ja in der Regel mit mehreren Personen um den Tisch. Und das, was man nicht mitbekommt in der Online-Situation, ist die Reaktion der Leute, die direkt rechts und links nebendran sitzen, wo man sich vielleicht mal Zustimmung holt oder mal rüberguckt, denkt der das vielleicht auch, vielleicht flüstert man auch mal und tauscht sich auf dem Wege auf. Alleine schon die Gespräche, die man beim Rein- und Rausgehen führt, sind oft dienstlich geprägt, da fällt einem gerade mal was ein, was man erwähnt, und das ist alles weg und da fehlen unwahrscheinlich viele Informationen.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, was ist der Arbeitsauftrag, wenn ich jetzt beispielsweise einen Coachy nochmal kurz auffrischen muss vor seiner wichtigen Rede oder so, dann brauchen wir vielleicht 1 oder 2 Stunden Zeit und dann ist natürlich die Frage, fährt man dafür als Trainer quer durch die Republik oder aber macht man das online? So, wenn man jetzt sagt, das ist online, dann ist es ja vom Grundsatz her ist es ja völlig egal, wo ich dann sitze. Also ob ich das jetzt aus meinem Büro online mache oder aus dem Homeoffice. Natürlich habe ich zu Hause auch ein Arbeitszimmer, ja. Das macht ja nun jetzt nicht wirklich einen Unterschied. Aber wo ich das, wo ich zum Beispiel sehr große Unterschiede festgestellt habe, das ist bei Studierenden, dass wenn man dort beispielsweise, also ich habe ab und zu habe ich meinen Lehrauftrag, Und ich gebe zu, ich mache dort etwas Cherry-Picking. Das heißt also, ich habe jetzt nicht sozusagen die Pflicht-Lehrveranstaltungen, die man sozusagen besuchen muss, wo auch viele Studenten vielleicht eher etwas widerwillig hingehen, sondern ich biete denen dann solche Dinge wie Krisenkommunikation und mit Pressekonferenz und Fernsehen und allem drum und dran. Und da melden die sich natürlich freiwillig. Und das Erste, was die sozusagen als Kulturschock erfahren, ist, dass ich sage, keine Handys, keine Tablets, kein Hybrid, kein Laptop. Und das ist in den ersten 2-3 Stunden ist das wirklich für die eine ganz, ganz große Umstellung. Und spätestens am 2. Tag merke ich natürlich, dass das Arbeiten ein ganz anderes ist, der Austausch ist ein ganz anderer. Und es sind natürlich dann immer diejenigen sozusagen gekniffen, die aus privaten oder anderen Gründen dann nicht in Präsenz an dieser Veranstaltung teilnehmen können, weil die sind dann halt raus. So, und da kann ich natürlich einen gewissen Zug reinbringen. Aber ich sage, wenn ich beispielsweise, und das war während Corona der Fall, da hatte ich einen Lehrauftrag, 40 Zeitstunden in der Woche, und da waren 45 Studierende, und die mussten sich natürlich alle mit Kameras auch einwählen. Keiner von denen hatte die Kamera ausgeschaltet. Und ich denke, da ist schon in der Kommunikation einer der ganz wichtigen Punkte, dass man sozusagen, ja, es ist der private Raum, aber ja, sie werden doch eine neutrale Wand haben oder sich eine Decke
hinlegen. Ja, und es handelt sich um Arbeitskontext. Also das darf man auch immer nicht.
Ja gut, es ist Arbeitskontext, aber klar, ich möchte natürlich unter Umständen vielleicht auch nicht, dass jemand in meine Privaträume reinschaut, weiß, wie ich eingerichtet bin und so weiter. Aber wir dürfen natürlich dann das Einsetzen einer Webcam vom Laptop, das dürfen wir natürlich nicht gleichsetzen wie ein 360 Grad Google Street View Rundgang, den wir öffentlich posten. Und im Zweifelsfall nimmt man halt einen digitalen Hintergrund. Und ich habe das mit meinen Studenten, habe ich das etwas barock auf den Punkt gebracht, habe ich gesagt, also sie können gerne ihre Kamera auch ausgeschaltet lassen, vorausgesetzt, sie bringen mir einen Attest, dass sie über eine psychische Erkrankung verfügen, dass, wenn sie mit mir im Hörsaal wären, eine Tüte über dem Kopf tragen würden. Und war natürlich dann, hat bei dem einen oder anderen dann auch zu emotionaler Dissonanz geführt an dieser Stelle. Aber im Endeffekt haben wir uns alle angeschaut, weil das ist nun mal dann auch, selbst wenn es online ist, eine andere Kommunikationskultur. Und ganz kurz noch, dann ist MC wieder dran. Ich bekomme das halt im Coaching auch immer wieder mit, dass Führungskräfte sagen, ja, aber die machen alle die Kamera nicht an, und dann weiß ich nicht, sitzt der da jetzt, hört der zu, ich rede auf 12 schwarze Kacheln, und dann sage ich mir, nee Leute, dann setzt euch in die Straßenbahn oder in den Bus, fahrt ins Büro, setzt euch in einen Konferenzraum und redet da miteinander.
Also diese Kommunikation in Meetings mit ausgeschalteten Kameras ist natürlich vollkommen effektfrei. Denn es gibt zwei Aspekte. Wenn ich die Gesichter der anderen nicht sehen muss, weil mich Mimik und Gestik nicht interessiert, weil ich sage, ich will aber nur Sachen mitteilen, ja, dann tut es auch ein rumgeschicktes PDF, dann brauche ich auch kein Meeting. Oder ich will Reaktionen und will sehen, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch auf bestimmte Mitteilungen reagieren, dann brauche ich zwingend die Kamera. Das Problem, oder es gibt eine ganze Reihe von Problemen der virtuellen Meetings, sind, dass sie Hierarchieunterschiede noch verschärfen. Auf den ersten Blick erscheint das etwas skurril, weil es gibt keinen, der am Kopfende sitzt oder keinen, der steht bei der Präsentation. Eigentlich ist man da gleicher, aber im Ergebnis ist das nicht der Fall, weil eben bei unteren Hierarchiestufen man eben sich nicht sicher sein kann, dass die eigene Meinung, die vielleicht mal der Führungskraft widerspricht oder mal eine kritische Frage stellt, auch von anderen geteilt wird. In der Präsenz kann ich mal schon nach rechts und links gucken, gehen die da mit? Das geht online nicht. Und im Ergebnis ist es so, dass dann eben genau die Sachen, die auch wichtig sind für die Weiterentwicklung einer Idee, die werden dann damit auch unterdrückt, weil sich einfach Leute nicht trauen, die aber vielleicht in der Live-Situation, in der Präsenzsituation komisch gucken, und dann sagt der Nachbar, Mensch, sag das doch, oder der Nachbar sagt's und vergewissert sich, okay, wir sind schon mal zwei, die bestimmte Sachen komisch finden oder da einen anderen Vorschlag haben. Das macht unglaublich viel aus und hat große Auswirkungen auf die Entscheidungsqualität. Also dann, wenn es um die Wurst geht, wenn es also um Entscheidungen geht oder um Ideenentwicklung, sind Online-Veranstaltungen in der Regel nicht geeignet. Wenn es darum geht, Ergebnisse abzufragen oder eine 1-zu-1-Situation zu haben, wo man vielleicht auch mal ans Eingemachte geht, das geht da online durchaus. Aber es gibt ganz viele Sachen, für die sich diese Situation nicht eignet.
Und in einem Meeting kann man natürlich auch mal sich nonverbal mit Blicken verständigen. Jetzt kann sie natürlich sagen, ja, aber da können wir ja einen zweiten Chat aufmachen und da entsprechend schreiben. Ja, aber es ist dann wiederum eine schriftliche Kommunikation, und das macht entsprechenden großen Unterschied. Und für den Zusammenhalt ist es mit Sicherheit besser. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich, ich meine, Sie hören es vielleicht raus, dass wir da eher eine kritische Haltung zum Homeoffice haben. Aber wir nutzen es natürlich selber auch. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich durchaus große Chancen für Menschen, die sonst Schwierigkeiten hätten, Privatleben und Berufsleben unter einen Hut zu bringen, dass man sagen kann, okay, ich nehme dann halt was fürs Homeoffice an, da kann ich noch ein paar Sachen erledigen. Oder was weiß ich, wenn jemand komplizierten Arbeitsweg hat, aus welchen Gründen auch immer, dass man dann sagt, okay, wenn das Wetter halt furchtbar ist, dann machst du die ersten 2 Stunden halt aus dem Homeoffice raus, fährst dann erst zur Arbeit. Diese Flexibilität muss natürlich entsprechend da sein. Aber ich muss zugeben, als ehemaliger geschäftsführender Gesellschafter von 2 Firmen, ich wäre nicht so ganz vorurteilsfrei, wenn mir jemand sagen würde, ich hätte gerne 2 Tage Homeoffice die Woche und ich hätte das gerne an einem Freitag und ich hätte das gerne an einem Montag. Bin ich da zu eindimensional?
Dann entsteht natürlich schnell der Eindruck, dass man das Wochenende verlängern wird. Und ich glaube, ich habe das vorhin schon durch meinen Zwischenruf so ein bisschen versucht anzudeuten. Wir haben da eine Machtverlagerung. Denn letzten Endes ist das, was viele Menschen eingehen, ein Arbeitsvertrag über eine Vollzeitstelle. Das ist immer noch die Mehrheit in Deutschland. Und Vollzeitstelle hat in Deutschland über den berühmten Daumen 40 vereinbarte Zeitstunden in der Woche. Und das heißt, das ist von Montag bis Freitag schon eine ganze Menge Zeit, von der ich mich verpflichte, meinem Arbeitgeber in irgendeiner Form zur Verfügung zu stehen. Das hat sich so ein bisschen umgedreht, eben mit dem, nee, die Fahrzeit mag ich jetzt auch nicht und das ist mir auch zu viel und um 16 Uhr muss ich wieder ganz woanders sein. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil auch umgekehrt gesehen, der Erholungsurlaub ist zum Beispiel auch dazu da, dass man eben nach dem Urlaub wieder zu Kräften gekommen ist und sich vielleicht auch von strapaziösen Wochen erholt hat und seine Arbeitskraft wieder zur Verfügung stellen kann. Bei einigen habe ich manchmal den Eindruck bei der Homeoffice-Debatte, dass die Arbeitszeiten eine Unterbrechung der Freizeit sind. Das ist auch arbeitsrechtlich nicht ganz die Idee gewesen, sondern wir bilden Leute jahrelang aus, sodass Arbeit und die Tätigkeit auch einen gewissen Fokus im Leben hat. Und da hat so eine gewisse Schieflage reingekommen. Und ich glaube, das dürfen Unternehmen auch mal gerne glattziehen und auch Führungskräfte wieder glattziehen, damit man sich nicht fast entschuldigen muss, wenn Leute mal was tun müssen.
Und bei meinen Studenten war das etwas leichter für mich, logischerweise, wie man das vielleicht so im Kollegenkreis als Führungskraft haben kann. Ich habe mich natürlich einfach bestimmte Dinge einfach vorausgesetzt. Und ich habe es dann zum Beispiel so gemacht, ich habe dann eine Frage gestellt. Und wenn sich dann keiner gemeldet hat, beziehungsweise zu erkennen gegeben hat, ich möchte die Frage beantworten, habe ich einfach einen Namen aufgerufen und dann musste halt der oder diejenige, musste dann entsprechend antworten. Und das hat mir in der Evaluation hinterher etwas Kritik eingebracht von den Studierenden. Da hat tatsächlich jemand geschrieben, bei Herrn Buschert mussten wir immer aufpassen. Das war sehr anstrengend. Und da habe ich mir gedacht, ey, das ist doch ein guter Zweck. Ja, ihr seid da zum Studieren, ich bin da, um euch was beizubringen. Und wenn ihr aufpassen müsst, dann passt das schon. Und daraus habe ich dann irgendwann einmal für Coaches so eine Empfehlung abgeleitet. Da habe ich gesagt, sagte auch, ja, ich habe dann da immer das Problem, da sind dann einige, die haben ihre Kacheln dann nur schwarz und dann sehe ich das nicht. Da habe ich gesagt, okay, was ist das Ziel? Also wir haben 2 Möglichkeiten. Wenn wir die Kollegen disziplinieren wollen, dann stellen wir eine Frage und nennen sie dann beim Namen. Ja, also das heißt also, ich stelle eine Frage und sage, das kann der Stefan uns jetzt mal bitte beantworten. Ja, so, und dann wissen wir ja, wenn das jetzt 6, 7, 8, 9 Sekunden dauert, bis Stefan die Kamera eingeschaltet hat und wirkt dann so leicht gehetzt und im Hintergrund sieht man noch ein Bügeleisen und ein Bügelbrett, dann weiß man, dass er gerade andere Dinge gemacht hat, als sich konzentriert vor den Laptop zu setzen und zuzuhören. Das wäre sozusagen die Disziplinierungsvariante. Die konstruktive Variante, wenn ich dem Kollegen eine Brücke bauen möchte, dann kann ich sagen, ja, das ist jetzt ein Thema, das könnte vielleicht für den Stefan interessant sein, wo der Stefan uns sicherlich auch das eine oder andere sagen kann. Jetzt müsste er ja schon 2-mal seinen Namen gehört haben, das heißt, er hatte also alle Zeit der Welt, ja, hinten das Bügeleisen wegzulegen und vorne an die Kamera zu kommen und sich dann wieder konzentriert ins Meeting zu geben. Also so hat man dann so bei Studenten getestet, ja, in der Praxis empfohlen, hat man dann so 2 Möglichkeiten, die Kollegen in die eine oder andere Richtung konstruktiv zu beeinflussen.
Also wir haben ja jetzt 2 Aspekte, einmal das Homeoffice des selbstständigen Arbeitens und die Meetingkultur. Das sind 2 verschiedene Sachen. Es gibt durchaus Arbeitsbereiche.
Ich finde schon, dass das zusammengehört.
Das gehört zusammen, weil man nur in dem direkten Kontakt, und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, das Führen auf Distanz. weil letztendlich sind die meisten Homeoffice-Arbeitenden irgendwo, wie man so schön sagt, in der Linie. Das heißt, da gibt es Vorgesetzte und Führungskräfte, die auch ein Interesse daran haben, eine Rückkopplung zu bekommen, um mal in den Austausch zu gehen. Und dann muss man natürlich gucken, wie man das dann am besten gestaltet. Also das sind Sachen, die schon zusammengehören. Und es gibt Menschen, die eben im Homeoffice, die sagen, ich kann da unterbrechungsfrei arbeiten, ich habe da meine Ruhe, ansonsten habe ich ständig Kollegen in der Tür stehen. Das stimmt in vielen Fällen auch, das ist jetzt auch nicht vorgeschoben, die dann einfach auch produktiver sind und auch eine persönlich höhere Lebenszufriedenheit haben, weil vielleicht unangenehme Pendlersituationen zumindest verringert werden können. Also es gibt gute Gründe, da ein Mittelmaß zu fahren. Die Meetingkultur hat meiner Ansicht nach einen großen Schlag bekommen, denn wir vergessen auch, dass das die Teilnahme an Online-Meetings deutlich anstrengender ist als an Präsenzveranstaltungen. Warum? Weil unser Gehirn eigentlich nicht darauf eingestellt ist, dass Gesichter 2 Zentimeter groß sind. Also unser Gehirn hat eine andere Erwartung. Und das ist für unsere Augen auch fürchterlich anstrengend. Dann melden unsere Augen dem Gehirn zurück, boah, ist das anstrengend hier. Für unsere Ohren ist das auch anstrengend, weil das räumliche Hören, was wir noch gewöhnt sind aus dem Alltag, einfach nicht stattfindet, sondern wir eben durch die unterschiedlichen Tonqualitäten der Mikros unser armes Ohr kämpfen müssen. Das heißt, wenn jemand nach einem Online-Meeting das Gefühl hat, boah, ich bin irgendwie K.O., ich habe doch echt gar nichts gemacht, ist das vollkommen richtig. Dazu kommt eine oft starre Körperhaltung, wenn man denn in die Kamera guckt. Das heißt, eigentlich sind die Leute nach einem Online-Meeting echt auf. Dazu kommt noch, dass die Wortbeiträge in Online-Meetings in der Regel länger sind und Zuhören ist viel anstrengender als Reden. Und gerade, also wenn man sich wirklich bemüht, ich will zuhören, ich will was mitkriegen, das ist Hölle anstrengend. Ich habe das auch immer mal wieder bei Online-Schulungen gemerkt, dass man im Ergebnis sich viel, viel weniger merkt, weil eben das implizite Lernen und die Konzentrationsunterstützung der anderen in der Reihe nicht da ist. Das heißt nicht, dass man das komplett nicht machen soll, aber es muss tatsächlich das Maß stimmen. Und deswegen bin ich auch so kritisch gegenüber reinen Online-Studiengängen. Und ich will da gerne einen meiner Kollegen zitieren, der mal in einem Meeting gesagt hat, es ging um ganz andere Studienfächer, es ging um die Frage Online, Hybrid und kommen die Studenten an die Hochschule und so weiter. Und dann sagte jemand, ich glaube, ich möchte nicht, dass mein Carport von jemandem gebaut wird, der Statik in einer Online-Vorlesung gehört.
Ja, es wäre vielleicht nicht schlecht, da auch mal sozusagen on location zu gehen. Aber MC hat es selber gehabt. Ich erzähle das jetzt einfach mal so. Hat als Verantwortliche eine Hybridveranstaltung gehabt, musste sozusagen als Lehrende in die Hybridveranstaltung. Das Ergebnis war, sie ist mehrere hundert Kilometer gefahren, saß allein in einem Hörsaal und die Studenten waren online zugeschaltet. Das ist natürlich dann sozusagen komplett absurd. Und wenn wir jetzt hier über Videokonferenzen und so weiter sprechen, das hat ja mit dem Homeoffice eine ganze Menge zu tun, weil das ist ja die einzige Möglichkeit, sozusagen die Kollegen dann auch mal zu sehen. Und ich habe halt die Beobachtung gemacht, dass in der Kommunikation sehr viele Missverständnisse, sehr viele Probleme, sehr viel Mehraufwand entsteht, dadurch, dass man dann halt nicht mehr anruft, sondern dann lieber eine Mail schreibt, weil die ist ja im Homeoffice oder der ist im Homeoffice, ja. Oder dass man sagt, naja, ich weiß ja gar nicht, ob die jetzt im Büro sind oder zu Hause, da schreibe ich lieber eine Mail. Das wird alles indirekter und in der verbalen Kommunikation in Anwesenheit sind wir in der Lage, 2, 3, 4 verschiedene Handlungsstränge in kürzester Zeit entsprechend zu besprechen. Und die schriftliche Kommunikation hat ja auch immer noch, und in der schriftlichen haben wir halt das Problem, wenn dann 2., 3. Handlungsstrang reinkommt, spätestens wenn so eine E-Mail 3, 4 Mal hin und her gegangen ist mit Antwort, Rückantwort, Frage und so weiter, ist 2 Drittel davon unbeantwortet. Und das heißt, man geht daher auch wieder unbefriedigt aus dieser Kommunikation raus und man merkt, dass man von der Arbeit her nicht mehr so effektiv vorankommt, wie man es vielleicht sonst gewohnt ist.
Also diese ganzen schriftlichen Channels, ob man die jetzt mit einer E-Mail macht oder in diversen Chatsystemen, ich stelle die steile These aus und kann sie nicht belegen, dass da die eine oder andere Arbeitsstunde dabei drauf geht, die vielleicht sonst bei Pendlerzeiten investiert worden wäre. Und ich glaube, da wäre sie manchmal besser investiert gewesen. Also wir unterschätzen, ich möchte gerne doch nochmal eine Lanze für die Kreativität brechen. Das gemeinsame darüber sprechen, assoziieren, Pros und Cons gegeneinander aufrechnen, sich vielleicht auch mal unterbrechen und mal temperamentvoll werden, sagen, Mensch, das müssen wir jetzt endlich mal so machen. Das sind alles Sachen, die in Online-Meetings wahnsinnig nivelliert sind. Wir haben das auch festgestellt, dass die Anwendung von Wissen viel weniger stattfindet, weil man in so einem Zuhörermodus ist. Also man muss viel mehr Aufwand machen, um die Leute zu aktivieren. Wenn man also hybrid moderiert, was ich auch gelegentlich tue, dann muss ich mir immer doppelt überlegen, wie binde ich die Leute ein, die zu Hause an ihren Bildschirmen sitzen und was mache ich mit denen, die mir vor der Nase sitzen. Das ist immer didaktisch nochmal größerer Aufwand, weil ich kann nicht einfach was an eine Flipchart schreiben, weil meistens die Kameras doch nicht den ganzen Raum so erfassen, dass man das dann nachher lesen könnte.
Ja, und vor allen Dingen, der Ton ist immer das große Problem, ja, also dass man wirklich auch vernünftige Mikrofone benutzt und da reden wir nicht über ein Tischmikrofon, was angeblich auch 12 Teilnehmer wunderbar abbilden kann, sondern da sollte entweder ein Mikrofon tatsächlich rumgehen, da gibt es entsprechende Systeme, oder aber, dass man selber ein Mikrofon an der Hand trägt. Ich meine, wir sitzen hier jetzt auch während des Podcasts, sitzen wir mehr oder weniger starr vor unseren Mikrofonen, schauen uns gegenseitig an und tragen Kopfhörer. Ja, also das ist jetzt auch keine Kommunikationssituation, in der wir normalerweise hier im Büro miteinander sprechen.
Sondern ja, aber
das
wir
ist
bereiten
halt jetzt,
ja
das ist jetzt das Podcast. Vor. Genau, hier, das ist also jetzt Podcast. Aber um das Kreative aufzugreifen, wenn wir jetzt tatsächlich mal einen Kreativprozess haben. Brainstorming, ja, da stehen Menschen auf, die laufen rum, jemand klebt was an die Wand, schreibt, also so ein Flipchart oder sowas, ja, schreibt da was drauf, man inspiriert sich gegenseitig, einer sagt nach einer halben Stunde, boah, ich muss mich mal eben hier strecken und so weiter. Das sind einfach ganz andere interaktive Kommunikationsformen, die natürlich, wenn wir sagen, so Leute, 9.30 Uhr ist Online-Meeting kreativ, und 10.30 Uhr ist das nächste Meeting und in den 59 Minuten dazwischen sagen wir uns guten Tag und sind kreativ. Das funktioniert nicht. Ja, das ist ja wie kreativ nach Planwirtschaft.
Das gibt ja eine Reihe von Online-Plattformen, die das durchaus auch recht gut abbilden. Ja, also die dann auch wirklich aussehen wie Post-its, die man an der Wand klebt. Das kann man auch mal machen. Und die Abbildung solcher Prozesse hat natürlich den Vorteil, dass sie ein bisschen besser archivierbar und erweiterbar sind, als wir das von handgeschriebenen Flipcharts her sehen. Es kommt so ein bisschen auf die Gruppenkonstellation an. Sie muss sehr geübt sein in solchen Sachen. Es müssen auch echt alle mitmachen. Sonst kriegt man einfach zu wenig Ideen zusammen. Und wenn ich eine Gruppe habe, die da etwas schwergängig ist, brauche ich auf jeden Fall die Offline-Variante. Denn da kann ich Leute auch ganz anders verpflichten, indem ich dem den Stift in die Hand drücke. Wir unterschätzen auch die Bedeutung der Kaffeemaschine. Also ich werde dann auch ab und zu gefragt, ja, was kann ich da machen, damit die Teilnehmer sich untereinander unterhalten? Ich sage, es gibt ein relativ einfaches Mittel. Sie nehmen eine alte Kaffeemaschine, die sehr langsam ist. Und dann stehen alle in der Pause in der Schlange und unterhalten sich automatisch. Also das geht eigentlich relativ gut und da habe ich schon Netzwerken, ohne dass ich jetzt irgendwie große didaktische Hilfsmittel anwenden
kann muss. Kann ich nur bestätigen. Ich habe vor vielen Jahren mal in einer meiner Firmen einen PR-Tag gehabt von einer Zigarettenmarke und wir bekamen dann tatsächlich, also die Raucher zumindest, bekamen dann gratis Zigaretten und dadurch wurde natürlich auch entsprechend gequarzt und natürlich hatten die Raucherpause. Und da haben die vielen Nichtraucher in der Firma haben sich gesagt, wieso haben die Raucher Raucherpause und wir nicht? Und dann sind die Nichtraucher mit rausgegangen, ja, und haben dann mit den Rauchern gemeinsam Nichtraucher Raucherpause gemacht. Und in der Zeit war über beide Firmen hinweg der Austausch zwischen den Mitarbeitenden grandios. Also die wussten über jedes Projekt perfekter Bescheid, wie ich das in Teammeetings vielleicht wöchentlich hätte machen können. Und was da halt, also bei uns war es halt dann die Raucherpause oder Nichtraucherpause und da ist es die Kaffeemaschine. Das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Das klingt auf den ersten Moment so profan.
Wenn einem das zu profan ist, dann habe ich dazu das Fachwort.
Eine Studie. MC hat eine
auch
Studie.
Auch ganz viele Studien. Tatsächlich beim Lernen hat man das tatsächlich überprüft. Dieses Nebenbeigequatsche, ob jetzt beim Rauchen oder beim Kaffeetrinken, nennt man implizite Informationsaufnahme. Also implizit, explizit wäre
ja... Das klingt ja richtig,
amtlich dann. Das klingt richtig amtlich.
Also wir machen keine Kaffeepause, sondern eine implizite Informationsaufnahme. Damit genau. Kriegt man das auch beim Vorstand durch.
Das ist total gut und da kann man auch Budget kriegt man dann auch. Dann gibt es die Kaffeemaschine auch was größer und die kann dann auch Milchschaum. Der dauert dann wieder länger, heißer Tipp an der Stelle. Das ist eine sehr gute Idee. Also diese impliziten Gelegenheiten, mit Wissen und Kenntnissen von anderen Leuten in Kontakt zu kommen, bitte auf gar keinen Fall unterschätzen. Das macht unglaublich viel aus und verbessert auch die Arbeitsergebnisse.
Und für die Betriebswirte unter Ihnen, der Gastwirt kalkuliert das Pfund Kaffee mit 70 Tassen. Das heißt also, wenn Sie ein Kilo Kaffeebohnen für einen Kaffeevollautomaten spendieren, haben Sie 140 Tassen. Und wenn Sie das jetzt mal umrechnen auf, was weiß ich, 11 bis 13 Euro fürs Kilo Kaffee, dann ist das, was Sie an Austausch dafür kriegen, ist im Nanopartikelbereich, was die Eurocent betrifft.
Das kann man dann, kann ich dann, also ich komme dann auch vorbei und messe das, aber ich nehme mehr als 11 Euro.
Ja, aber MC nimmt ja auch Unmengen an Milch für den Kaffee. So, bevor wir uns jetzt hier in diesen kulinarischen Details verlieren, schauen wir nochmal drauf, wie das Homeoffice, also wir können es ja nicht nur verteufeln, sondern das Homeoffice hat ja durchaus auch seine Berechtigung. Und es wäre natürlich auch falsch, wenn man jetzt autoritäre Entscheidungen trifft, so wie wir es in der Industrie jetzt angesichts der derzeitigen politischen Lage auch in den USA mitbekommen, dass es heißt, es wird jetzt beschlossen, alles ist abgeschafft, nie wieder Homeoffice. Ja, das ist natürlich auch Quatsch. Also da muss man, glaube ich, auch mit den Betriebsräten und den Personalräten und den Gewerkschaften sicherlich auch eine Lösung finden, wo man sagen kann, es kann sich nicht weiter so verzetteln, dass wir im Endeffekt nur noch alle zu Hause hocken und die Firmen nur noch virtuell bestehen. Aber irgendwo muss es einen Mittelweg geben. Wie siehst du da eine Möglichkeit für einen Kompromiss?
Also die radikale Lösung, also das Homeoffice abzuschaffen, wird auf jeden Fall zu Abwehrreaktionen führen. Das können Kündigungen sein, dass Leute sagen, nö, dann will ich hier nicht arbeiten. Das kann aber auch eben dazu führen, dass man sagt, na super, dann sitze ich halt im Büro und mache in der Zeit meine Online-Einkaufsliste oder andere schöne Dinge. Also ich würde dann auch, das wäre dann so eine Art Sabotage, die ich für durchaus wahrscheinlich halten würde. Insofern größte Vorsicht mit solchen Sachen. Auf der anderen Seite muss auch klar sein, wo soll die Reise in dem Unternehmen hingehen. Also wenn eben Präsenzzeiten wichtig sind für die Kundenkontakte oder eben Erreichbarkeiten, die dann auch störungsfrei ablaufen und nicht, ich habe hier gerade 3 Kinder und 5 Hunde und kann leider dieses und jenes nicht. Das geht natürlich nicht. Aus psychologischer Sicht ist es so, dass jemand, der gerne in dem Unternehmen arbeitet, der sich gerne einbringt, auch im Homeoffice und unter allen möglichen Bedingungen das gerne tun wird, und jemand, der sich ein bisschen davon entfernt hat, aus welchen Gründen auch immer, persönlicher Frust, Unterüberforderung, irgendwas, der wird auch da wieder die Schlupflöcher finden, wenn man dann sagt, ja, einen Tag zu Hause und irgendwelche anderen Sachen. Also das, ich würde dann gucken, wenn ich ernsthaft das Gefühl habe, dass in meinem Team, und ich habe das durchaus in der Beratung erlebt, größere Teile das Homeoffice ausnutzen, um einfach ihre Freizeit zu vergrößern, genau daran auch mal ansetzen. Weil dadurch, dass die mit einem im Büro sitzen, arbeiten die in der Regel auch nicht schneller und besser, sondern wollen dann eher beweisen, auch so eine etwas kindliche Haltung, na, dann zeige ich denen mal, dass ich dann auch nicht mehr arbeite.
Ja, also das ist ja dann schon fast die innere Kündigung an dieser Stelle, ne?
Ja, es gibt aber zu viele davon. Also ich habe mal bei einem großen deutschen Unternehmen jemanden wirklich so einen Stoßseufzer sagen hören, der sagte, boah, wir haben so tolle Onboarding-Prozesse, wenn wir Leute einstellen. Wir haben aber keine Exit-Prozesse, wenn es notwendig ist, sich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu trennen. Also die Führungskraft war wirklich echt genervt bis zum Anschlag.
Das kann man gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite, jetzt im Privaten, jemanden mal gefragt aus einer mittleren Führungsebene, wohlgemerkt, es war nicht aus dem Coaching, habe dann mal so gefragt, was begeistert dich denn so bei deinem Arbeitgeber und so weiter. Dann gab es so 10 Sekunden Nachdenkpause, fand ich einen Ticken zu lang, weil wenn ich gerne arbeiten gehe oder meinen Job mag, dann weiß ich das eigentlich relativ schnell, warum ich da gerne bin. Und dann wurde lange überlegt und dann kam so ganz nachdenklich, ja, weil ich da Homeoffice machen kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also da geht es jetzt nicht drum, weil ich eine interessante Tätigkeit habe, weil ich Verantwortung übernehmen kann, weil ich Riesengeld verdiene dort oder was auch immer, ja, oder Austausch mit den Kollegen, abwechslungsreiche Tätigkeiten und so weiter, sondern einfach nur, ja, weil ich Homeoffice machen kann. Und wenn wir an dem Punkt sind, ja, und wenn wir jetzt sagen, wenn wir das jetzt mal hochskalieren auf die Erwerbstätigen, dann ist das natürlich eine Entwicklung, wo ich sage, da müssen wir dringend gegensteuern, weil die Kolleginnen und Kollegen kriegen wir dann irgendwann nicht mehr integriert, wenn der Arbeitsmarkt sich entsprechend verändert. Also die sind ja im Endeffekt dann in dieser Sackgasse drin und kommen da nicht mehr raus.
Ja, es gibt 2 Aspekte, die da eine Rolle spielen. Das eine ist Gewohnheit. Ja, wenn ich es gewöhnt bin, ich kann mehrere Tage in der Woche von zu Hause arbeiten und das genieße, weil ich eben keine Pendlerzeiten habe, dann gewöhne ich mich daran und werde jede Veränderung als Verlust ansehen und werde mich dagegen wehren und das als sehr unfreundlichen Akt begreifen. Das ist das eine. Und zum anderen ist es so, dass die persönliche Haltung zur Tätigkeit mit sehr vielen Sachen zusammenhängt, also diese motivationale Situation, in der ich mich befinde. Und das ist jetzt die Nachricht an die Führungskräfte, es hat auch viel mit der Tätigkeit zu tun und mit den Bedingungen der Tätigkeit.
Und auch mit der Haltung der Führungskraft selber. Ja, also wenn ich sage, ich habe hier ein Team, das ist an 3 Standorten in Deutschland und ich leite die von zu Hause aus und die sehen den nur zur Weihnachtsfeier und zum Sommerfest persönlich, dann kann ich die Leute ja auch nicht richtig integrieren.
Ja, und es gibt das nächste Problem, dass bei allen Befragungen, die ich auch selber durchführe in Richtung negative Aspekte der Arbeit, dann stehen, und das wird viele überraschen, nicht das Geld vorne. Also wir haben ganz, ganz selten Untersuchungsergebnisse, wo Leute sagen, das Schlimmste, was es hier ist, es gibt zu wenig Geld. Ganz, ganz selten, sondern es geht ganz viel um Aspekte wie Kommunikation, wie Anerkennung, wie Feedback, wie Führungskultur. Das steht ganz, ganz, ganz weit oben und genau diese Ergebnisse werden sehr, sehr gerne ignoriert. Und mein Lieblingssatz von Führungskräften, wenn man die mal mit sowas aus dem eigenen Hause konfrontiert, ist dann immer, ja, das wissen wir alle. Und dann denke ich mir immer, warum tut ihr da nichts, wenn ihr das alles wisst?
Also mir hat eine Redakteurin mal mein komplettes Versagen als Geschäftsführer vor Augen geführt. Das war so High Potential und man wusste, die muss jetzt auch Gehaltserhöhung kriegen, mehr Verantwortung und so weiter. Und dann haben wir das Gespräch, habe ich da mit ihr geführt und an einer Stelle sagte sie, wissen Sie, das mit dem Geld, ja, da freue ich mich auch drüber, aber das ist mir gar nicht so wichtig. Mir wäre viel wichtiger, wenn Sie sich etwas mehr Zeit für mich nehmen könnten und wenn wir einmal im Monat essen gehen zusammen und, also dienstlich natürlich, ne, dass wir essen gehen zusammen und ich Ihnen dann ein paar Fachfragen stellen kann und dass Sie da mal wirklich eine Stunde, anderthalb für mich Zeit haben. Und das hat mich sehr getroffen, weil damit klar war, dass ich zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt schon lange her, die Kollegin, die ich immer noch sehr schätze, ist inzwischen Chefredakteurin, also super, ja, ist wirklich High Potential. Und das hat mir aber dann auch gezeigt, du bist hier falsch aufgestellt als Geschäftsführer. Du musst dir mehr Zeit nehmen für deine Leute. Du kannst zwar mit Coaching woanders Geld verdienen, aber du musst auch deine eigenen Leute entsprechend coachen und für die ein offenes Ohr haben. Und das hat mich doch sehr berührt. Und wenn ich da so drüber nachdenke, wie gesagt, das ist schon viele Jahre her, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und wir haben das dann auch gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass aufgrund der Fragen, die mir dann gestellt wurden, ich auch davon profitieren konnte. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, aus dem Homeoffice heraus wäre diese Anforderung an mich nicht gestellt worden. Und da bin ich sehr dankbar für, dass das damals noch kein Thema war.
Also es gibt Situationen, die ein Vertrauen erfordern und die lassen sich in der Regel nur herstellen, wenn man sich tatsächlich gegenübersetzt. Auf der anderen Seite hat das Homeoffice auch dazu geführt, dafür bin ich auch wieder dankbar, dass gewisse Unkulturen weggegangen sind, nämlich ich muss immer länger bleiben als mein Chef oder ich darf nicht früher gehen als mein Chef. Das war mal ein über viele Jahrzehnte Trend unter Führungskräften in der Frankfurter Bankenszene, was natürlich völliger Quark ist, weil dann erziehe ich eine Sitzelite und keine Leistungselite.
Ganz furchtbar,
also
ja.
Gibt auch Sachen, die dadurch endlich mal die Axt dran gelegt wurden.
Ja gut, und fürs Homeoffice gibt es jetzt inzwischen Geräte, die den Mauszeiger bewegen, damit das Tracking erkennt, da sitzt noch jemand und arbeitet und ist nicht unten Hemden bügeln oder Wäsche machen.
Also da muss man tatsächlich auch als Führungskraft überlegen und ich glaube, diese Konzepte sind nicht entwickelt worden. Wie geht Führen auf Distanz? Denn die 5 Tage zurück ins Büro werden wir vermutlich nicht in allen Aspekten wieder zurückbekommen. Wird der Arbeitnehmermarkt zumindest im deutschsprachigen Raum vielleicht gar nicht hergeben. Und das ist echt eine Aufgabe für Führungskräfte, das gut zu gestalten.
Aber auch gerade bei internationalen Teams wäre es natürlich auch Quatsch, wenn man die dann aus 3, 4 Kontinenten immer wieder zusammenkommen lässt an dieser Stelle. Und das kann man natürlich dann gerne online machen. Und ob dann der Kollege in den USA oder in Frankreich zu Hause sitzt oder im Büro, macht ja dann an der Stelle logischerweise keinen Unterschied. Ich denke, es ist klar geworden, wo so unsere Positionen sind. Vielleicht konnten wir Sie an der einen oder anderen Stelle entsprechend inspirieren. Wenn Sie was mitteilen möchten, Sie können uns anschreiben, das ist jetzt neu. Wir haben E-Mail-Adresse, die heißt podcast@nahbetrachtung.de. Ganz einfach, podcast@nahbetrachtung.de. Wenn Sie uns da schreiben, das landet sowohl bei MC als auch bei mir. Und Sie können diesen Podcast natürlich auch
abonnieren.
Genau, du hast es gesagt, abonnieren und lassen Sie gerne auch eine Bewertung da.
Die Zahnpasta des Homeoffice geht nicht zurück in die Tube. Das ist unsere letzte Hinweis, vor allem an die Führungskräfte unter Ihnen, die damit liebäugeln. Wir brauchen eine Homeoffice-Balance aus Flexibilität und Verbindlichkeit. Und verbindlich können wir von dieser Stelle aus zusagen, es wird eine weitere Folge der Nahbetrachtung geben.
Und zwar hier aus dem Büro, nicht aus dem Homeoffice.